Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Ja, herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde am Nachmittag. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Miteinander wollen wir uns freuen, heute Gott loben, denn er ist ein Gott der Freude. Darum soll es heute gehen. Und dann wieder am 26.04. herzlich eingeladen zur Bibelstunde mit Schwester Anne-Rose und abends zur Atempause mit Maike Sachs. Sie können sich gerne zur Erinnerung diese Flyer dann mitnehmen. Also, wir wollen jetzt miteinander singen. Du meine Seele singe, Nummer 49 im grünen Liederbuch, die Strophen 1 bis 4. Miteinander wollen wir jetzt Psalm 113 lesen. Halleluja! Lobt ihn, ihr Diener des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn in alle Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei der Name des Herrn gelobt. Denn der Herr steht hoch über den Völkern, sein Ruhm reicht höher als der Himmel. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront in der Höhe, der in die Tiefe hinabschaut auf den Himmel und auf die Erde? Er holt die Armen aus dem Staub heraus und die Hilflosen aus dem Schmutz. Und wir wollen jetzt miteinander singen, Seid nicht bekümmert, Nummer 191, die Strophen 1 bis 3. Musik. 191, 1 bis 3. Es gibt ja viele Gründe zum Freuen. Ein Kind wird geboren, die Arbeit, die gelingt, bereitet Freude. Eis essen bereitet Freude. Urlaub machen bereitet Freude. Im Alter sind wir froh, wenn wir uns noch selbst versorgen können oder froh, eine Krankheit überstanden zu haben. Wir freuen uns über eine Einladung, ein Treffen mit Freunden, ein Fest oder ein schönes Geschenk. Manchmal ist sogar das Wetter ein Grund zur Freude. Und dann ist da noch das Temperament. Einige sind von ihrer Art her meistens positiv gestimmt. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Sie sehen erstmal überall das Gute und springen fröhlich über die Hindernisse hinweg, während andere aufgrund ihres Temperaments davor sorgenvoll stehen bleiben. Freude drückt sich ganz unterschiedlich aus. Sie zeigt sich in Heiterkeit, Zufriedenheit, in Glücksgefühlen, Wohlgefallen, Vergnügen, im Hochgefühl, in der Herzlichkeit, in Leichtigkeit und Lebendigkeit, in Vergnügtheit, Unbeschwertheit, in Harmonie und in der Liebe. Freude ist ein wunderbares, gesundes Gefühl. Und hat ihren Ursprung im Himmel. Also Wikipedia, wenn man da nachliest, kann man Folgendes lesen. In der Bibel ist vielfach von der Freude die Rede. Im Alten Testament an mehr als 200, im Neuen Testament an über 100 Stellen. Die Bibel stellt die Freude an Gott als eine Quelle der Kraft dar. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sie ermöglicht es, auch in unerfreulichen Situationen sein inneres Gleichgewicht zu erhalten. So zählt die Freude zur Frucht des Heiligen Geistes und der Dienst am Nächsten kann auch dem Dienenden Freude machen. Und da Gott seinem Wesen nach Liebe ist und die Freude mit der Liebe einhergeht, fallen in Gott Liebe und Freude zusammen. Freude ist daher letztlich göttlichen Ursprungs. Nach seinem Selbstverständnis ist das Christentum eine Religion der Freude. Und es gilt, Christus ist die Freude. Die Nachricht vom Evangelium, das heißt, ist die Botschaft der Freude. Liturgie soll Feier der Freude der Auferstehung sein. Es gilt für den Christen, freut euch zu jeder Zeit. Soweit mal Wikipedia. Um diese himmlische Freude soll es heute gehen. Und dazu beschäftigen wir uns mit zwei Bibelstellen. Eine aus dem Johannesevangelium und die andere, die bekannte Stelle aus Philipper 4, Vers 4. So lesen wir in Johannes 15, 9: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Und in Philipper 4, Vers 4 lesen wir: Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Eine andere Übersetzung besagt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Also es geht um die göttliche Freude, die Freude, die Jesus schenkt und die sich auch an Jesus immer wieder entzündet. Unser Gott ist kein griesgrämiger Gott, er ist ein Gott der Freude. Wenn wir Philipper 4, Vers 4 lesen, dann fällt das kleine Wörtchen im auf. Wir freuen uns ja in der Regel über etwas. Also wenn Sie mich zum Eisessen einladen, freue ich mich jedes Mal. Oder wir freuen uns an etwas. Gebrauchen wir das Wörtchen im, beschreibt es einen Ort. Ich sage dann, ich freue mich im Zug, weil ich einen Fensterplatz habe. Oder ich freue mich im Bett, weil ich ausschlafen kann. In unserem Vers ist es jetzt eine besondere Ortsbeschreibung. Freut euch im Herrn oder freut euch in dem Herrn. Und als Zeitangabe heißt es dann noch zu jeder Zeit. Ja, wieso kann ich mich denn in dem Herrn zu jeder Zeit freuen? Weil ich in Jesus alles habe. Das wissen wir, ich erinnere. Weil wir in Jesus alles haben, was wir brauchen und noch viel mehr. Weil ich in ihm alles habe, um vor dem lebendigen Gott bestehen zu können. Paulus beschreibt das wunderbar auch im Brief an die Kolosser. Achten Sie einmal darauf, wie oft es heißt, in ihm. So lesen wir in Kolosser 1, 15 folgende: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Er ist auch der Kopf des ganzen Körpers, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall und in allem der Erste sei. Denn mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. So hat er durch ihn und sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gemacht, sei es auf der Erde oder im Himmel. In ihm sind wir in der Gemeinschaft göttlicher Liebe, weil wir in ihm im göttlichen Frieden sind und in ihm alles haben, was wir für ein Leben als Christ benötigen. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, emotionale Stabilität beruht nicht auf Härte, streng dich an, reiß dich zusammen, sondern auf Geborgenheit. Emotionale Stabilität beruht nicht auf Härte, sondern auf Geborgenheit. Dazu ein Beispiel. Nehmen wir ein Auto. Wir können uns in Jesus bergen wie in einem Auto. Auch wenn das Bild etwas sperrig ist, ein Auto rostet ja und kann kaputt gehen, Jesus nie, finde ich es sehr hilfreich. Wir wissen, wenn es gewittert, bietet ein Auto umfassenden Schutz. Bei einem Gewitter verlasse ich mich nicht auf mein Können oder mein nettes Aussehen, auch nicht auf meine Kraft, sondern ich bin froh, wenn ich ganz schnell mich ins Auto setzen kann. Ich setze mich auch nicht im Gewitter auf die Kühlerhaube, um in der Nähe meines Autos zu sein. Nein, ich setze mich ins Auto, denn im Auto habe ich umfassenden Schutz. Da bin ich geborgen. Der Prophet Habakuk lebte um 600 vor Christus, zur Zeit des Königs Joachim in Israel, im Stamm Juda. Er weiß als Prophet um den bevorstehenden Eroberungskrieg durch die Babylonier mit seinen verheerenden Folgen, die Kriege natürlich mit sich bringen. Und er schreibt, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Es fehlt also das Nötigste zum Leben. Und er schreibt weiter, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. In allem Unheil und der Gottlosigkeit seiner Zeit bleibt der Prophet im Auto. Er bleibt nicht beim Unheil stehen, sondern findet in Gott selbst den Grund zum Freuen. Und so können wir auch heute durch den Tag gehen, indem wir uns immer wieder in Jesus betend bergen, egal was kommt. In ihm finden wir zu jeder Zeit einen Grund, uns zu freuen. Auch wenn wir von vielen anderen Sachen eventuell genervt sind oder in anderer Weise herausgefordert. Ein Theologe schreibt zu diesem Vers, Paulus befiehlt der Gemeinde, sich im Herrn zu freuen. Er betont es zweimal und sagt, abermals sage ich, freut euch. Er befiehlt es. Auch die schwierigen Situationen und Tage, die wir äußerst ungern aus Gottes Hand nehmen, sollen kein Grund sein, die Freude im Herrn zu verlieren. Jetzt möchte ich einen Gedanken noch weiter ausführen. Wenn ich in Jesus bin wie in einem Auto, wo bin ich dann? Jemand formulierte es so, ich bin dann im Raum seiner Gnade. Gnade ist ja das Handeln Gottes in unserem Leben, wenn ich es zulasse. Wir wissen von Johannes 1, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und diese Fülle zeigt sich so, weil Jesus Brot des Lebens ist, Licht der Welt ist, Auferstehung, ewiges Leben, weil er Weg, Wahrheit und Leben ist, weil er unsere Weisheit ist, weil er ewig gültiges Wort ist, weil er Anfang und Ende ist. Deshalb gibt's 10.000 Gründe zum Freuen. Wenn Sie sich in Situationen befinden, wenn die Umstände so sind, dass es keinen Grund zur Freude gibt, und das gibt's immer wieder, dann lassen Sie uns doch, dass wir uns dran erinnern, was wir alles in Jesus haben. Das ist immer ein Motor zur Freude. Denn diese Fülle, die Jesus in sich hat und die wir in ihm haben, die müssen wir nicht erarbeiten. Ich bekomme sie geschenkt. Das ist Gnade. Geschenktes Handeln Gottes in meinem Leben. Ich darf darin leben, indem ich mit Jesus verbunden bleibe. Ohne ihn habe ich das alles nicht. Manchmal möchten wir vielleicht die Gaben ohne die Nähe des Gebers. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon erlebt haben. Sie schenken einem Kind etwas, es freut sich, sagt kurz Danke und hüpft fröhlich davon. Die Beziehung zum Schenkenden ist in dem Moment nicht so wichtig. Hauptsache das Geschenk. Und jetzt müssen wir uns ehrlich fragen, gehen wir nicht manchmal auch so mit Gott um? Danke und schon hüpfen wir davon. Jesus ist der Personenort, wo die Freude, die Liebe und der Frieden zu Hause sind. 2026 wird nicht besser werden. Aber wir haben es besser, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, uns immer wieder im Herrn zu freuen. Das wird uns für die Herausforderungen stärken. Natürlich kann ich jederzeit aus der Freude im Herrn aussteigen, wie aus dem Auto, und mich dem Ärger, der Frustration, den Sorgen und Ängsten hingeben. Diese Gefühle, die oft durch entsprechendes Denken oder jahrelangen Erfahrungen genährt werden, haben eine starke, oft unerwünschte Anziehungskraft. Aber sie müssen uns nicht beherrschen. Gefühle sind wichtig. Wir dürfen und sollen sie uns gestatten. Sie gehören zum Menschsein. Ein christlicher Berater hat mal gesagt, sie dürfen ihren Emotionen nicht das Steuer überlassen. Das jahrelange Leben in der Komfortkultur hat uns emotional verweichlicht. Wenn wir keine Lust haben, etwas zu tun, lassen wir es. Wenn uns nicht danach ist, an etwas Bestimmtes zu glauben, tun wir es nicht. Manche Leute nennen das authentisch sein. Doch in Wirklichkeit ist es das Verhalten eines Jugendlichen. Wir verhätscheln unsere Gefühle, wo wir sie doch besser der Herrschaft Christi unterstellen sollten. Ebenso wie unser Gedankenleben. Emotionale Resilienz, also Widerstandskraft, entsteht, wenn wir nicht zulassen, dass unsere Emotionen unsere Sichtweise oder unsere Reaktionen bestimmen. Es geht nicht darum, dass wir unsere Gefühle nicht bejahen, sondern sie der Wahrheit Christi unterordnen. Paulus hat so gelebt. Er schrieb an die Gemeinde in Korinth: Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voller Freude. Immer steht da. Manchmal, das müssen wir ja ehrlicherweise zugeben, sind andere Emotionen natürlich oben. Wenn jemand stirbt, dann werde ich nicht sagen, juhu, ja, sondern dann ist erstmal die Trauer da. Aber darunter darf die Freude im Herrn sein oder dass derjenige jetzt in der Ewigkeit ist. Kommen wir jetzt zu Johannes 15. Jesus spricht hier von seiner Freude, von seiner Freude. Ups, Entschuldigung, danke. Schwester Gabi hat aufgepasst. Also Jesus spricht hier von seiner Freude. Was war denn seine Freude? Das sagt er jetzt in diesen Versen. Wie mich mein Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen sei. Liebe und Freude gehören bei Gott zusammen, das wurde ja schon gesagt. Und wenn wir in seiner Liebe bleiben, bleiben wir auch in seiner Freude. Können wir nachvollziehen. Doch jetzt bindet Jesus Liebe und Freude mit Gehorsam zusammen. Tja, jetzt würde ich so gerne mit Ihnen so eine Runde machen. Was verbinden Sie alles mit Gehorsam? Was haben Sie in Ihrer Kindheit erlebt? Ich gehöre noch zu der Generation, Ich gehöre noch zu der Generation, wo auch die Lehrer sehr streng waren. Zum Glück war ich ein Mädchen. Die Jungen wurden noch an den Ohren hochgezogen. Also manchmal war Gehorsam nicht unbedingt das Angenehmste. Jesus aber bindet Gehorsam, Liebe, Freude zusammen. Es ist ein Gewächs, das eine bedingt das andere. Liebe ohne Gehorsam geht nicht bei Gott. Und die Freude aus Gott hat stets mit Liebe zu tun. Nun kommt es wirklich auf unsere Erfahrungen an. Wer Gehorsam mit Zwang und Unfreiheit verbindet, kann nicht gleichzeitig Liebe und Freude erkennen. So wie Jesus Gehorsam lebte, war damit eine große Freiheit verbunden. Er sagte sogar, dass er sich davon ernährt, den Willen Gottes zu erfüllen. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Das sagte Jesus zu seinen Jüngern, als er hungrig war. Er hat also nicht seine Freude darin gefunden, dass ständig alle seine Bedürfnisse erfüllt werden, sondern dass er seinem Vater gehorsam war. Echter Gehorsam ist immer freiwillig, weil er aus dem Vertrauen kommt, dass der andere, in diesem Fall Gott, es gut mit mir meint. Gehorsam ist deshalb Ausdruck echter Liebe und erfüllt uns mit Freude. Hans Bürki, ein Schweizer Theologe, schrieb dazu: Gehorsam ist Freiwilligkeit. Was wir freiwillig tun, tun wir gern, ja mit Lust. Gehorsam ist Freiheit und darum Freude. Gehorsam ist nicht eine schwere Leistung, sondern ein leichtes Gewähren. Ist nicht eine krampfhafte Willensanstrengung, sondern ein vollständiges Geschehen lassen. Wir beten ja, dein Wille geschehe. Unser Vers macht deutlich, Freude, Liebe und Gehorsam gehören zusammen. An Misstrauen und Ungehorsam stirbt die Freude, formuliert ein anderer Theologe. Wenn wir jetzt weiter fragen, was ist denn Jesu Gebot, heißt es im nächsten Vers, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Denn in der Liebe, die Jesus meint, ist alles zusammengefasst. Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Entscheide dich zu lieben und du erlebst göttliche Freude. Entscheide dich, dich ständig um dich selbst zu drehen und deine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, so wirst du mit der Zeit ziemlich unglücklich sein. Denn niemand ist bereit, sich ständig mit dir um dich selbst zu drehen. Menschen, die ständig sich selbst im Fokus haben, sind für andere unausstehlich. Das Geheimnis eines glücklichen und freudenreichen Lebens liegt in diesen vier Worten Jesu: Bleibe in meiner Liebe. Und das heißt, vertrau mir in jeder Situation. Lass mein Wille in deinem Leben geschehen, indem du meinem Wort folgst und liebst, wie ich liebe. Dann wird meine Freude dich erfüllen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Und deshalb steht bei mir auf dem Schreibtisch ein kleines Auto. Und wenn ich dann manchmal schlechte Laune habe, sage ich mir, Giselheid, steig ins Auto, bleib in Jesus. Ich möchte Ihnen noch ein Zeugnis vorlesen, steht in dem Heft von Open Doors, wer das hat, weiß, im Dezember 25 kam das. Es geht um den Iran und es geht um eine Frau namens Roya. Ich dachte, ich war auf dem richtigen Weg, erzählt Roya. Aufgewachsen in einer streng muslimischen Familie, praktizierte sie den Islam mit besonderer Hingabe. Von Jugend auf befolgte sie genauestens die religiösen Vorschriften und bemühte sich, nicht nur mit ihren Lippen, sondern mit ihrem Herzen zu beten. Sie widmete sich dem Studium des Korans und anderer religiöser Texte. Doch so sehr sie nach Gott suchte, es war, als wäre da niemand auf der anderen Seite. Ihre Sehnsucht blieb unbeantwortet. Ich redete, aber es kam nicht zurück. Roya heiratete, aber es schmerzte sie, dass ihre Ehe kinderlos blieb, zumal das Muttersein in ihrer Kultur zentrale Bedeutung für die Identität und den Wert einer Frau hat. Darüber hinaus war ihr Mann untreu. Jahrelang kämpfte Roya gegen Depressionen. Mit noch größerem Eifer versenkte sie sich in den Koran, betete, fastete, ging auf Pilgerreise. Doch die erhoffte Wende blieb aus. Ich betete und fastete so viel, beschreibt Roya ihre Frustration. Warum musste ich so leiden? Schließlich stieß Roya auf christliche Fernsehsendungen. Trotz anfänglicher Vorbehalte weckten die Programme ihr Interesse und schließlich wagte sie, der Aufforderung eines Sprechers zum Gebet zu folgen. Ich betete voller Fragen und Bedenken, erzählte sie. Doch das Gebet veränderte etwas in ihr. Nach fast 20 Jahren Depression erfüllte mich eine Freude, die anders war als alles, was ich je gekannt oder gefühlt hatte. Ich hatte noch nicht einmal die Bibel gelesen, aber in diesem Moment kam Jesus in mein Herz. Ich war frei, erzählt Roya strahlend. Seit sie Jesus Christus in ihr Herz aufnahm, war ihr Leben nicht mehr dasselbe. Die Veränderung in ihr war sichtbar. Die Freude des Herrn begann, alles um mich herum zu verwandeln, sogar meinen Mann, der meine Veränderung still beobachtete. Ich redete nicht mit ihm darüber. Ich lebte einfach das neue Leben, das Jesus mir geschenkt hatte. Und 20 Tage später kam er zu mir und sagte, ich möchte auch das, was du hast. Ich hatte das nicht erwartet, aber er gab sein Leben Jesus Christus. Ehre sei Gott. Royas Verwandlung war so offensichtlich, dass es auch ihren Nachbarn auffiel. Eines Abends kam ein Ehepaar zu ihr nach Hause und sagte, wir sind nur gekommen, um zu fragen, was ist mit dir passiert? Du hast dich um 180 Grad verändert. Als sie Royas Zeugnis hörten, nahmen auch sie Jesus an. Und so kamen im Laufe von anderthalb Jahren immer mehr Menschen zum Glauben. Aber trotz aller Vorsicht blieb das Ganze nicht verborgen. Sie kamen als Ehepaar ins Visier der Behörden. Die Situation wurde für Roya und ihren Mann zunehmend gefährlich. Geheimdienstagenten stürmten ihre Wohnung und beschlagnahmten alle ihre Bücher und Habseligkeiten. Roya und ihr Mann tauchten für eine Weile unter, doch schließlich wurde Royas Mann gefasst und verhaftet. Er verbrachte 20 Tage im Gefängnis, bevor er freigelassen wurde. Auch andere Christen aus ihrem Bekanntenkreis wurden verhaftet. Die Festnahmen und Verhöre zerstreuten die kleine Gemeinde. Einige zogen sich aus Furcht zurück. Aber je größer der Druck wurde, desto mehr Menschen kamen zum Glauben. Gottes Wirken war offensichtlich. Trotz der Gefahr hörten Roya und die verbliebenen Christen ihrer Gemeinde nicht auf, sich heimlich zu treffen, doch dann folgte ein schwerer Schlag. Ein Mann, der behauptet hatte, Christ zu sein, entpuppte sich als Informant des Geheimdienstes. An diesem Tag wurden Roya und ihr Mann 9 Stunden lang verhört. Die Beamten sagten ihr unverblümt, entweder werden sie hingerichtet oder sie verbringen 10 Jahre ins Gefängnis. Doch diese Worte waren nicht das Schlimmste. Den tiefsten Schmerz bereitete ihr der Verrat von jemandem, dem sie vertraut hatte. Sie wurde immer wieder vorgeladen zu sogenannten Besserungsgesprächen. Aber sie schwieg Und dann versuchte man noch mehr, sie zum Islam zurückzubekehren. Sie spürte einen großen Druck, es war, als ob sich Ketten um ihre Seele legten und immer enger zogen. Als die Männer sie aufforderten, Jesus zu verleugnen, sagte Roya nichts. Tränen flossen ihr über das Gesicht, aber sie schwieg. Sie blieb standhaft. Der Kampf war noch nicht vorüber. Es fanden Gerichtsverhandlungen statt. Man versuchte immer wieder, ihren Willen zu brechen. In der Nacht vor ihrer letzten Anhörung rief sie einen Glaubensbruder an und bat ihn, für sie zu beten. Seine Worte haben sich ihr eingeprägt. Ich bete, dass ihre Fragen von Gott kommen, also die des Richters, und dass deine Antwort von Gott kommt. Vor Gericht blickte ihr der Richter in die Augen und fragte, ist es wahr, dass sie sich einer christlichen Sekte angeschlossen habe? Ruhig und klar antwortete sie, ich gehöre keiner Sekte an, ich bete nur Gott an. Dieser Satz ließ den Richter zögern. Schließlich wurde sie zu 6 Monaten Haft verurteilt, doch war diese Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Wenn sie auch nur den kleinsten Fehler machen, wurde Roya gewarnt, müssen sie die gesamte Strafe verbüßen und werden anschließend zu einer endgültigen Strafe verurteilt. Auf ihrem Weg mit Jesus hat Roya Freude, aber auch Verzweiflung erlebt. Doch trotz allem wusste sie, Jesus ist immer an meiner Seite. Wenn das Leben leicht ist, vergessen wir, wie sehr wir ihn brauchen, sagt sie. Aber das Leiden bringt uns ihm näher und lehrt uns, in seinem Frieden zu ruhen. Seitdem das Regime im Iran die Proteste so brutal niedergeschlagen hat, stellen viele Iraner ihre Überzeugungen in Frage. Die Menschen begannen zu sagen, wenn das der Islam ist, dann will ich ihn nicht, erzählt Roya. Einige haben sich ganz von der Religion abgewandt, andere suchen nach einer neuen Wahrheit. Roya glaubt, dass derzeit eine tiefe geistliche Not herrscht. Sie bittet ihre weltweiten Geschwister um Gebet. Danke, dass ihr uns zur Seite steht. Eure Gebete erreichen uns selbst in der dunkelsten Ecke. Und deshalb wollen wir jetzt für unsere Christen im Iran im Besonderen beten und dann im Anschluss das Vaterunser. Herr Jesus, wir danken dir, dass in den schlimmsten Umständen wir in dir geborgen sind, dass du auch da unsere Freude bleibst, unsere Hoffnung bleibst, unser Frieden bist. Und danke, dass Roya das erfahren durfte, dass du sie sogar aus schweren Depressionen erlöst hast. Und wir bitten nun für unsere Geschwister, bitten insbesondere auch für sie und ihren Mann und die kleine Gemeinde, dass du jeden Einzelnen stärkst, dass sie an dir festhalten, dass sie deine Treue erleben, deinen Schutz und dass noch viele Iraner zu dir finden. Segne und behüte sie. Und alles andere, was uns auch persönlich bedrückt, bedrängt, das sagen wir dir mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir wollen jetzt noch mit dem Lied antworten, in dir ist Freude, die Nummer 388.
Thank you.
Ich muss gestehen, ich habe jetzt erst so richtig gelesen, an dir wir kleben. Also, bleiben Sie im Auto sitzen, in der Freude Jesu, und kleben Sie sich dorthin. Jetzt spreche ich noch den Segen. Wer mag, kann dazu aufstehen, wem es möglich ist. Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe zugewandt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung geschenkt hat, tröste euch und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.